The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag und zwar Montag, der 19. September. Heute also das große offizielle Staatsbegräbnis für die Queen. Aber nicht alle Briten brechen in Tränen aus, wenn der neu gekrönte King Charles III. An ihnen vorbeifährt. Vergangene Woche warteten tausende Briten und auch Touristen vor dem Cardiff Castle in Wales auf das neue Königspaar. Unter ihnen viele Fans der Monarchie, ist ja klar, aber eben auch viele Kritiker. Und eben diesen wird in diesen Tagen in Großbritannien ganz unköniglich mitgespielt. Wer gegen das Königshaus demonstriert, wird festgenommen und schikaniert, ganz einfach.
Well, today we have seen people arrested for protesting against Charles III. One woman was led away for holding up a placard which read, "Not my king." This is frankly pathetic. A monarchy which can't survive some booing and a few pieces of cardboard is a pretty flimsy thing, isn't it? This kind of idiotic, heavy-handed policing is actually, longer term, dangerous for the monarchy.
Ein Mann, der ein Schild mit der Aufschrift "Not my king", also nicht mein König, hochhält, wird von der Polizei sofort angesprochen. Es kommt zum Handgemenge.
I said I was going to write "Not my king" on a sign, and you asked for my details.
It may offend someone.
Who's that going to
offend?
Und in der Tat, eine Monarchie, die derartige Polizeieingriffe nötig hat, steht auf wackeligen Füßen. Zwischen Trauer, Kritik, Sensation scheint die Lage in England angespannt zu sein. Heute wird die Queen, die 70 Jahre lang die britische Monarchie zusammenhielt, in einer stundenlangen Zeremonie zur Ruhe gesetzt. Vor Ort und vor den Fernsehgeräten werden Millionen Menschen ihre letzte Reise verfolgen. Die einen mit Nostalgie und die anderen blicken auf ein eher problematisches System zurück, auf eine Monarchie, auf die Überreste des Feudalismus in Europa, das nichts Märchenhaftes hervorgebracht hat. Ich gehöre zu den Letzteren. Drei Punkte, warum die Queen und ihre Amtszeit doch zumindest auch kritisch betrachtet werden sollten. Punkt 1. Sie steht auch für das ausgehende Zeitalter des Imperialismus. Während ihrer ersten Amtsjahre litten Länder wie Kenia noch unter der britischen Kolonialherrschaft. Während des Mau-Mau-Krieges verhängte zum Beispiel die britische Kolonialregierung den Ausnahmezustand in Kenia. Sie verfolgte die demokratischen, die antikolonialen Kämpfer. Kenianer und Kenianerinnen wurden in dieser Zeit vergewaltigt, kastriert, inhaftiert. Ein Zeitzeuge erinnert sich.
I was incarcerated for 7 years. I left my children for 7 years without food, without education. That I will never forget.
Die Queen unterdessen schwieg, naja, so wie es ihr und ihrem Amte verordnet worden war. Und so kommen wir auch schon zu Punkt 2, zu Europa. Kein Engagement der Königin nirgends. Den Brexit hat sie schweigend begleitet, womöglich grummelnd, womöglich mit klammheimlicher Freude. Wir wissen es nicht. Großbritannien stimmt für einen Ausstieg aus der EU und die Queen, sie schweigt. Eine Ansprache an die Nation hätte womöglich genügt, um ein Land vor den Folgen des Brexit zu bewahren. Stattdessen unterstützte sie sogar, offiziell kann man sagen, hatte sie keine andere Chance, unterstützte sie das Vorhaben von Boris Johnson in einer Rede und das klang dann so.
My government's priority has always been to secure the United Kingdom's departure from the European Union. On the 31st of October.
Für viele Frauen war die Queen ein Vorbild, ein Role Model, bewundert für ihre Stärke, ihre Macht, ihre Durchsetzungsfähigkeit. Doch gefördert hat Queen Elizabeth ausgerechnet die Sache der Frauen nicht. Nicht innerhalb der Familie und nicht außerhalb. Womit wir beim dritten und letzten Punkt wären. Die Queen war keine Feministin, keine Vorreiterin und auch nicht mal eine Vordenkerin der Frauenbewegung. Die Treibjagd gegen Diana, gegen Prinzessin Diana, sie ließ es geschehen. Die später verunglückte Prinzessin gab in einem Interview mit der BBC Auskunft über das, was da bei Hofe geschah. Dies ist eine Aussage, die die Queen, Gott hab sie selig, menschlich schwer belastet.
Do you think you'll ever be queen?
No, I don't. No.
Why do you think that?
I'd like to be a queen of people's hearts in people's hearts, but I don't see myself being queen of this country. I don't think many people would want me to be queen. Actually, when I say many people, I mean the establishment that I'm married into, because they've decided that I'm a non-starter.
Fazit, die Queen hat lange gelebt, das lässt sich ja nicht bestreiten heute Morgen. Heute wird sie überall in den Zeitungen und im Fernsehen und im Radio dafür gerühmt, wie lange und welche Zeitgenossen sie auf dieser langen Reise alle getroffen hat. Aber Alter ist doch noch kein Verdienst, oder? Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich habe eine anregende Diskussion mit dem ehemaligen Verfassungsrichter Udo Di Fabio über die Freiheit geführt.
Ursprünglich sollte am Anfang des Grundgesetzes stehen, so hatte ein Professorenentwurf, der Herren Chiemseer Verfassungsentwurf, es formuliert, der Staat ist um der Menschen willen da. Man könnte auch sagen, er ist um der individuellen Freiheit der Menschen da.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt und Annette Weißbach berichten über die wichtigsten Termine für die Investoren in dieser Woche. Und wir wundern uns über neue Erkenntnisse über die Heilkraft des Tees und wir berichten über eine neue sprudelnde Geldquelle bei VW, die mit Autos so gar nichts zu tun hat. Unsere Zeit, sie wird von Ängsten geprägt. Angst vor Krieg, vor Armut, vor Kälte, vor sozialer Not. Ich finde, diese angsterfüllte Zeit, sie macht es nötig, sich wieder eines zentralen Begriffes unseres Landes, unseres Denkens zu versichern. Des Begriffs der Freiheit. Freiheit für den Einzelnen, Freiheit für die Unternehmen, Freiheit für diesen schönen Kontinent. Die Angst jedenfalls sollte nicht das konstituierende Element unserer Zeit sein. Denn aus der Angst werden Monster geboren und keine mündigen Bürger. Zu diesem Thema. Die Freiheit in Zeiten der Verunsicherung, der Sorge und des Wohlstandsverlustes haben Udo Di Fabio und ich auf unserem Medienschiff der Pioneer One miteinander gesprochen. Di Fabio war früher Richter am Bundesverfassungsgericht und schreibt mittlerweile erfolgreich Bücher, zum Beispiel dieses Die Kultur der Freiheit. Das ungefähr 54-minütige Gespräch gibt es exklusiv in ganzer Länge auf thepioneer.de. Und natürlich möchte ich gerne, dass Sie Teil unserer Mission für einen politisch unabhängigen und werbefreien Journalismus werden. Aber ich möchte auch, dass Sie hier und jetzt die wichtigsten Passagen dieses Gespräches, dieses klugen Mannes hören. Los geht's.
Freiheit ist ja, wenn man so will, der Zentralbegriff, auch ein schönes Wort, ein schillerndes, ein beglückendes Wort. Aber welche Freiheit in dieser Zeit eigentlich? Darf ich mir Freiheit, Herr Di Fabio, vorstellen wie Robinson Crusoe auf der einsamen Insel und ich darf so richtig ich sein?
Ja, also Robinson Crusoe ist ein Roman, der letztlich etwas mit der Selbstbehauptung des Einzelnen gegenüber der Natur zu tun hat. Mit Freiheit, aber allenfalls an dem Tag, wo er Freitag trifft. Denn man braucht ja immer den anderen Menschen, um Freiheit überhaupt zu thematisieren. Das bringt uns dazu, dass man die Freiheit des anderen logischerweise immer mitdenken muss, wenn man seinen eigenen Freiheitsanspruch geltend macht. Aber das führt uns vielleicht tatsächlich in die Philosophie hinein, in die kantische Philosophie. Warum eigentlich der Respekt des anderen die Voraussetzung der eigenen Freiheit ist, der Respekt vor dem anderen. Und das meint auch unser Konzept der Menschenwürde im Grundgesetz. Wenn wir die an den Anfang stellen, dann ist das eigentlich die Grundlegung der Freiheit. Weil wenn jeder einzelne Mensch einen angeborenen Würdeanspruch hat, dann ist damit gemeint, wir müssen ihn in seinem Entfaltungsanspruch, in seinem Selbstgestaltungsanspruch zunächst einmal ernst nehmen. Auch wenn uns das vielleicht gar nicht gefällt, was er tut. Das ist eine andere Frage.
Aber das bedeutet, dass Freiheit nicht sozusagen bei mir, beim Individuum beginnt, jetzt komme ich, jetzt bin ich mal dran, sondern ich gucke mir erstmal, ich brauche den Antipoden, sagen Sie, um Freiheit spüren und auch definieren zu können für mich.
Also der Philosoph, der denkt den einzelnen Menschen und den anderen und die vielen anderen. Der Verfassungsrechtler denkt, wenn er über Grundrechte als Freiheitsrechte redet, denkt er an das Gemeinwesen, an den Staat, an die öffentliche Gewalt, wie wir im öffentlichen Recht sagen. Das bedeutet, der Freiheitsanspruch ist ein grundlegender Entfaltungsanspruch, den jeder von Natur aus hat. Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes. Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Und man könnte auch sagen, und als Persönlichkeit. Wir machen uns selbst zu einer Persönlichkeit oder wir scheitern manchmal auch dabei. Aber jedenfalls ist das die Leitidee des Grundgesetzes. Und das ist ein schönes Bild, aber schon in diesem ersten Grundrecht stehen gleich die Grenzen der Freiheit drin. Und wird auch deutlich gemacht, es sind die Rechte der anderen. Es ist so eine Art sittliche Ordnung und es ist die Rechtsordnung. Also das, was ein politisches Gemeinwesen als Grenzen oder auch als Handlungsgebote definiert. Und das Bundesverfassungsgericht hat in seiner neueren Rechtsprechung gesagt, ja, und deshalb verlangt dieser Freiheitsbegriff auch, dass diese Gemeinschaft, diese politische Gemeinschaft, der Staat, dass der von jedem Einzelnen in gleichem Maße in Freiheit mitbestimmt werden darf, also Demokratie herrschen muss. Haben Sie gerade gesagt, das schöne Wort Demokratie. Demokratie und Freiheit sind nichts Verschiedenes, sondern Komplementäre. Aber auch in gewisser Weise Antipoden, weil die demokratische Mehrheit, die entscheidet etwas, was meine individuelle Freiheit durchaus beeinträchtigen, beschränken kann.
Muss ja auch gewisserweise.
Und das ist eine Dialektik, die sein muss, sonst hat der Freiheitsbegriff gar keine Substanz. Aber dann beginnt die verfassungsrechtliche Prüfung, ist denn die Beschränkung auch gerechtfertigt? Ist sie vernünftig, könnte man in einem sehr allgemeinen Sinne sagen. Vor allen Dingen kommt es dann auf die Verhältnismäßigkeit an. Also muss ich, wird mir zu viel von meiner Freiheit genommen, um ein politisches Ziel zu erreichen.
Der Staat, also Sie haben den Staat stark betont eben als eine Institution, die mitgedacht werden muss, ohne die es Freiheit gar nicht geben kann. Ich würde dennoch denken, der Staat ist in erster Linie da, um individuelle Freiheit zu ermöglichen, zu verteidigen, wehrhaft zu sein, da wo der Einzelne das nicht kann, im Innern, auch im Äußeren, sozusagen die Gasse frei zu halten für die individuelle Freiheit. Meine Frage an Sie ist, geht der Staat über diesen Gedanken, der moderne Staat, der rechtsetzende Staat, aber auch der Staat als Bauherr, als Investor, als Eintreiber von Sozialstaatsanteilen, geht dieser Staat über diesen Ursprungsgedanken hinaus?
Das ist eine immerwährende Frage in jeder freiheitlichen Gesellschaft. Der Staat hat in der Tat die Pflicht und Verantwortung, eine individuelle Entfaltungsordnung zu garantieren. Ursprünglich sollte am Anfang des Grundgesetzes stehen, so hatte ein Professorenentwurf, der Herren Chiemseer Verfassungsentwurf, es formuliert, der Staat ist um der Menschen willen da. Man könnte auch sagen, er ist um der individuellen Freiheit der Menschen da.
Das wäre eine schöne Präambel auch für unser Grundgesetz eigentlich, dieser Satz, oder?
Ja, das waren halt die Professoren.
Die Professoren Herren Chiemsee, aber das hat nicht, dieser Satz hat nicht den Weg ins Grundgesetz gefunden.
Ja, aber der Parlamentarische Rat war nicht gegen diesen Satz. Also war nicht gegen diesen Satz. Er hat nur gefunden, dass wenn man sagt, damit sollte ja gesagt werden, nicht der Staat, dieser hegelianische Staat, ja, ne, der die absolute Vernunft hat, der also weiß, was wir
brauchen,
was wir wünschen sollten. Ne? Diesem Staat, dem wollte man 1949, den wollte man so verabschieden in dieser Form.
Sagen Sie den schönen Satz nochmal von Herrn Chiemsee, diesen Satz.
Der Staat ist um der Menschen willen da. Also das heißt, er kriegt eine Funktion. Er ist keine, kein Ort der absoluten Vernunft.
Aus sich heraus ist er ein Nicht, sondern
er muss den Individuen dienen.
Aber tut er das? Das ist ja meine Frage an Sie. Sie sind ausgewichen, indem Sie gesagt haben, ist eine interessante Frage.
Nein, ich habe das nicht. Ich bin nicht ausgewichen, ich habe es vorbereitet.
Okay,
ich habe die Antwort vorbereitet.
Ja.
Aber Sie sind natürlich ungeduldig.
Ja, das ist ja klar. Jetzt müssen Sie springen.
Aber in einer Demokratie darf der Staat eben auch mehr als nur eine Entfaltungsordnung zur Verfügung stellen. Er darf auch Kollektivziele formulieren. Er darf kollektive Ziele formulieren, so wie wir uns individuelle Ziele vornehmen. Sie entscheiden sich, ein Medienimperium zu gründen. Das ist Ihre Zielvorstellung. Und wir sind begeistert davon. Aber die Demokratie darf sich auch Ziele setzen. Sie darf sich das 1,5 Grad Klimaziel setzen, beispielsweise. Und da ist eine
Spannung. Wir haben hier das 19-Grad-Ziel uns gesetzt.
Und wenn der Staat zu stark kollektive Ziele setzt und die Bürger ihn gewähren lassen, weil sie beispielsweise einen starken Staat haben wollen, weil sie einen Staat haben wollen, der sie versorgt, wenn sie eine paternalistische Vorstellung vom Staat haben, dann wird der Staat sich immer weiter ausdehnen, auch in einer freiheitlichen Demokratie. Und dann wird die Balance in der individuellen Entfaltungsfreiheit und dem kollektiven Recht, das Gemeinwohl zu definieren, die wird dann gestört werden. Und Ihre Frage geht dahin, haben wir vielleicht eine solche Störung? Ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Ich glaube, dass wir eine solche Störung haben.
Hier gilt im Übrigen das Motto, nichts als die Wahrheit. Insofern,
weil Sie den
Satz einleiteten mit, ich muss die Wahrheit sagen, das ist in der Tat sozusagen die Pflicht, insbesondere auf diesem roten Stuhl. Also Sie müssen sagen, ja. Der Staat ist zu weit gegangen, sagt der Kronzeuge.
Ich finde, es gibt eine alte Juristenklage, die ist aber schon so alt, dass man sie gar nicht aktuell vielleicht als Nachricht nehmen kann. Aber Juristen beklagen schon seit Jahrzehnten eine Gesetzesflut.
Mhm.
Leider muss ich mich dieser Klage auch anschließen, obwohl es nicht originell ist. Aber wir haben ein Übermaß an Gesetzen. Ich habe mal an meinem winzig kleinen Lehrstuhl mit vielleicht 7 Beschäftigten, habe ich mal die Vorschriften mir geben lassen, die alle ich beachten müsste als Professor, die kein einziger Rechtsprofessor beachtet, versteht sich. Mhm. Zum Beispiel die Brandschutzvorschriften.
Mhm.
Das halten wir alles nicht ein.
Ja.
Weil wenn wir das alles einhalten würden, dann könnten wir nicht mehr arbeiten.
Wäre der Lehrbetrieb.
Das ist das Problem. Ich habe mal einer Kommission zum automatisierten und vernetzten Fahren vorgesessen. Wenn Sie Autos so programmieren, dass die alle Verkehrsregeln einhalten, kommt der innerstädtische Verkehr komplett zum Erliegen. So funktioniert das eben nicht. Wir übertreten die Regeln ständig und dadurch läuft's. Und das ist ein Indikator dafür, dass wir unsere Gesellschaft bürokratisieren.
Das Thema Bürokratie haben die Fabi und ich an der Stelle noch vertieft. Und von da an war es dann nicht mehr sehr weit zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja momentan, selbst verschuldet, muss man sagen, in der Kritik steht. Mit Blick auf unser Überthema, die Freiheit, wollte ich von Udo Di Fabio wissen, was er von einer neuen publizistischen Freiheit hält, ob die nicht sogar zwingend notwendig sei.
Ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der hat ja sozusagen eine verfassungsgerichtliche Grundierung bekommen. Das Bundesverfassungsgericht, der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts, hat eine ganze Serie von grundlegenden Entscheidungen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk getroffen. Und natürlich aus einer Situation der 50er, 60er, 70er Jahre heraus, wo man dachte, dass das Fernsehen alle anderen Medien verdrängt und dass derjenige, der das Fernsehen in die Hand bekommt, dass der unglaubliche Macht ausüben kann und deshalb der öffentlich-rechtliche Rundfunk sozusagen als eine Form nicht nur der Re-Education, sondern auch, das soll kein Hugenberg, wenn man die Weimarer Republik damals als Negativbeispiel im Blick hatte, soll kein Hugenberg in die Hand bekommen. Und später hätte man vielleicht gesagt, auch kein Berlusconi. Und deshalb hat man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Sicherung gegenüber einer neuen, für überwältigend gehaltenen medialen Entwicklung eingeführt. Ich habe mich schon seit über 20 Jahren gefragt, wann es eigentlich an der Zeit sein wird, diese Verfassungsrechtsprechung der aktuellen Entwicklung anzupassen. Denn junge Menschen schauen überhaupt kein Fernsehen mehr. Also die schauen schon auf Bildschirme, aber dass sie ARD und ZDF gucken, das ist doch überwiegend ein Seniorenfernsehen geworden. Also ich bin in der Familie der Einzige, der dann Tagesschau guckt. Also ich bekenne mich dann dazu. Also
der neue Hugenberg sieht eher aus wie Mark Zuckerberg.
Ja, genau, die Hugenbergs haben ganz andere Hüte auf heute. Und deshalb hatte ich eigentlich erwartet, dass das Bundesverfassungsgericht die Rechtsprechung ganz vorsichtig, wie das die Art des Gerichts ist, vielleicht einmal öffnet.
Aber das glatte Gegenteil hat es gemacht.
Es hat das glatte Gegenteil
glatte
gemacht.
Gegenteil gemacht, eine Art Ewigkeitsgarantie
ausgesprochen. Ich will auch sagen, warum. Ich glaube nämlich, dass ein Narrativ, eine Erzählung unterwegs ist, dass das Internet die Grundlagen der Demokratie bedroht und wir dafür eine Bastion gegen Fake News, gegen Falschnachrichten, gegen Manipulationen brauchen. Und das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Das ist die Erzählung und die hat in Karlsruhe verfangen. Das kann man der Entscheidung ansehen. Ich will auch nicht sagen, dass das falsch ist. Also natürlich hat das Internet so eine gewisse, sagen wir mal, Volatilität.
Na, das ist so lange falsch, solange wir nicht zum Gucken von Tagesschau und Sesamstraße verpflichtet werden. Da die jungen Leute, wie Sie bereits erwähnen, das ja gar nicht tun, muss an dem Narrativ was falsch sein.
Irgendwas, ich würde mal ganz vorsichtig sagen, wäre ich Politiker, würde ich sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist vielleicht reformbedürftig.
Ja.
Zumal, also ich persönlich ZDF und ARD gar nicht unterscheiden kann, frage ich mich, warum eigentlich zwei Rundfunkanstalten? Ursprünglich.
ARD ist das mit Dagmar Berghoff.
Ursprünglich war mal gedacht, dass das vielleicht auch eine größere Meinungspluralität dann erzeugt. Das Bundesverfassungsgericht hat in der älteren Rechtsprechung gesagt, dass alle politischen Strömungen der Gesellschaft abgebildet sein müssen, plural. Und man hat heute doch eher den Eindruck, dass es eher so Mainstreaming ist. Und dann würde eine Rundfunkanstalt schon reichen. Und vielleicht auch nur Nachrichten und politische Portale, denn das sonstige Angebot ist ja nichts, was zur öffentlich-rechtlichen Grundversorgung gehört. Das ist jetzt nicht mein Begriff, der klingt schon so bürokratisch.
Also Sie meinen, Florian Silbereisen und Helene Fischer würden auch so ihr Auskommen finden?
Ja, also die Frage ist, warum junge Leute dafür bezahlen müssen mit der Haushaltsabgabe.
Der Alte auch, Sie auch.
Ja, die Alten, die gucken ja die Tagesschau.
Ich lade Sie heute Morgen ein, das gesamte Gespräch mit diesem klugen Kopf zu hören, denn wir haben noch weiter gesprochen. Über den Wettbewerb zum Beispiel zwischen Freiheit und Gleichheit. Über die Staatsfinanzen, Klimaschutz und die Gaskrise. Zu finden auf unserer Homepage thepioneer.de.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, hier schauen die Anleger wieder auf eine spannende Woche. Meine Kollegin in New York hat für uns alle wichtigen Termine im Blick. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hey, Gabor.
Anne, verrat uns, auf welche Zahlen und Termine sollten wir in diesen Tagen besonders achten?
Also diese Woche wird echt die spannendste Woche in diesem Monat, Gabor. Die Woche steht nämlich die Sitzung der Notenbank an. Und das heißt, dass wir am Mittwoch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder eine Zinserhöhung bekommen werden. Die große Frage ist nur, wie hoch die wohl ausfallen wird. Was dafür spricht, dass wir eine Erhöhung von einem ganzen Prozentpunkt bekommen werden, sind die echt ernüchternden Inflationsdaten von August. Das könnte die Fed veranlassen, weiter aggressiv gegen die Inflation anzukämpfen. Was gegen eine Erhöhung um den ganzen Punkt und eher für eine Erhöhung um den Dreiviertelprozentpunkt spricht, ist, wie sehr einige Unternehmen hier echt schon leiden und befürchten, dass weitere Zinserhöhungen die USA und möglicherweise sogar die ganze Weltwirtschaft in eine tiefe Rezession stürzen könnten. Am Freitag haben wir zum Beispiel schon gesehen, wie die FedEx-Aktie um 21,4% auf ein Einjahrestief gefallen ist, nachdem das Unternehmen eine Gewinnwarnung rausgegeben hat. Und der CEO hat auch gesagt, er glaube, wir stehen vor einer weltweiten Rezession. Solche Aussagen von so internationalen Großkonzernen nehmen die Anleger hier schon echt sehr ernst, weil die doch ein guter Indikator dafür sind, wie es so um die Weltwirtschaft steht. Deshalb sollte die Notenbank bei ihren Zinsentscheidungen echt auch auf die Unternehmensevents und Quartalszahlen schauen und nicht nur auf die reinen Wirtschaftsdaten. Diese Woche gibt es die Events von eben FedEx und Nvidia und noch Zahlen von General Mills und Costco. Wir können also wieder sehr gespannt sein.
Vielen Dank, Anne. Und wir machen direkt weiter mit Annette Weißbach in Frankfurt. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Auch hier steht ja einiges an. Es ist vor allem die Woche der Notenbanken wieder mal. Was können wir denn da erwarten, Annette?
Ja, die Märkte stehen wieder im Zeichen der Notenbanken und der Zinsfantasien. Denn ganz klar scheint nun zu sein, dass mit der weiter ansteigenden Inflation nicht nur in der Eurozone die Notenbank wirklich ernst machen mit schneller und stärkeren Zinsschritten als noch vor wenigen Wochen erwartet. Unter anderem bekommen wir von der Bank of England die Zinsentscheidung. Die Zinsen in England sind ja schon bei 1,75%. Die Bank of England war die erste Notenbank, die reagiert hat. Dann von der Bank of Japan dürften wir keinen Zinsschritt bekommen. Das ist die einzigste Notenbank, die sich momentan noch dagegen wehrt, gegen inflationäre Tendenzen vorzugehen. Und natürlich hat das den Yen massiv unter Druck gebracht. Die Schweizer, bei denen sieht es anders aus. Hier wird ein Jumbo-Schritt von 75 Basispunkten erwartet. Und auch in Skandinavien, die schwedische Riksbank und die Norgesbank in Oslo werden zusammenkommen und wohl die Zinsen weiter erhöhen. Denn auch dort steigt die Inflation immer mehr an.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass überall das Gas knapp wird, wie hier in der Tagesschau berichtet wird.
Wegen der hohen Energiepreise verlangen die Kommunen mehr Unterstützung von der Bundesregierung.
Nur nicht beim Automobilhersteller Volkswagen in Wolfsburg. Die wollen nun Gasverträge im Wert von 2,6 Terawattstunden verkaufen. Damit könnte man zum Beispiel etwa 130.000 Vier-Personen-Haushalte in Deutschland für ein Jahr mit Gas versorgen. Aber da VW ja kein gemeinnütziger Verein ist, kostet das Ganze natürlich. Und zwar nach Berechnungen von Bloomberg würde der VW-Konzern mehr als 400 Millionen Euro Gewinn aus dem Verkauf dieses Gases erwirtschaften. Nicht schlecht, oder?
Dass dieser Wagen läuft und läuft und läuft und läuft.
Aber vielleicht nochmal der Reihe nach. VW und das Gas, wie passt das zusammen? Naja, die Gasverträge waren bereits 2020 abgeschlossen worden, vor dem Ukraine-Krieg. Damals hatte man noch den Plan, die Kraftwerke für die Autoproduktion von Kohle auf Gas umzustellen. Warum? Weil man dachte, Gas ist billiger. Zu dieser Zeit betrug der Marktpreis für die Kilowattstunde 30 Euro. Heute sind es 200. Jetzt bleibt VW doch lieber erstmal bei der Kohle. Abwarten, sagt der Vorstand, abwarten, was da noch kommt. Und das überschüssige Gas, das man damals auf Vorrat zu günstigen Terminkontrakten eingekauft hat, wird jetzt eben teuer weiterverkauft. Das ist vielleicht nicht sozial, aber schlau ist es allemal.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass der teuerste Tee der Welt 160 Euro pro Tasse kostet. Es ist der sogenannte Panda-Tee von Plantagenbesitzer Anju Chi aus Chengdu. Nicht weit von seiner Plantage befindet sich nämlich eine Zuchtstation für Panda-Bären. Und, naja, von dort besorgt er sich einen sehr, sehr exklusiven Dünger für seine Teepflanzen.
Panda-Kot als Dünger für Grüntee ist mein Patent. Ich besitze die Rechte. Ich war der Erste und ich besitze das Copyright. Ich bin der Panda-Tee-Erfinder.
Sagt der pfiffige Bauer gegenüber ProSieben. Ich finde, 160 Euro sind dann doch ein wenig viel für eine Tasse Tee. Denn bereits der handelsübliche Tee erfüllt doch seinen Zweck ganz gut, oder? Wärmt an diesen langsam kälter werdenden Tagen und gesund ist er auch. Zumindest sagen das alle nur denkbaren Studien. Gerade eben erst wieder haben chinesische Forscher herausgefunden, dass das tägliche Trinken von 4 Tassen Tee die Wahrscheinlichkeit, an Diabetes zu erkranken, sehr deutlich reduziert. Andere Studien haben bereits herausgefunden, Tee sei gut gegen Atherosklerose, Tee sei gut gegen das Altern der Zellen, Tee senkt den Cholesterinspiegel und auch die Ausschüttung von Stresshormonen werde verringert. Frei nach dem Motto also, abwarten, was dieser Tag bringt und Tee trinken. Cat Stevens hat dazu übrigens einen wunderschönen Song aufgenommen, Tee for the Tillerman. Ich wünsche Ihnen einen friedlichen Start in diese erste richtige Herbstwoche. Zumindest fühlt es sich heute Morgen draußen genauso an. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Bring tea for the gentleman, steak for the sun, wine for the woman who made the rain come.